ARD.
Buonasera, Medaille, buonasera. Silber und Bronze für die Skeleton Ladies, Susanne Kreer und Jaka Pfeiffer. Was für ein Erfolg.
Ja, die Frauen machen's wie die Männer. Silber und Bronze für die deutschen Skeleton Frauen. Außerdem, ja, im Skispringen ein nicht ganz so gelungener Wettkampf für die deutschen Männer. Und auch sonst gab es historische Momente an diesem Olympiatag. Wir gucken zurück und voraus und gehen rein.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Stefanie Müller-Spira.
Ciao ragazzi, ich bin Stefanie Müller-Spira. Ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen immer auf die wichtigsten Olympia-Momente, die schon vorbei sind und die noch kommen. Und einer der ganz besonderen Momente war gestern definitiv der historische, denn es gab noch nie eine Medaille bei Olympischen Winterspielen für Brasilien. Das ist seit gestern anders. Denn Braten, Lucas Pinheiro Braten, hat sich im Riesenslalom Gold geholt, ist erstmal irgendwie zusammengebrochen, hat sich dann riesig gefreut. Die Copacabana tanzt auch ohne Schnee. Es ist wirklich herrlich. Wir freuen uns über diesen besonderen brasilianischen olympischen Moment und sind am Eiskanal, denn, ja, was soll ich sagen, am Eiskanal wird halt einfach geliefert. Die Männer haben schon Silber und Bronze geholt im Skeleton, jetzt auch die Frauen.
Es sind nur noch 2 Zehntel auf die Teamkollegin, auf Jaka Pfeiffer, und es sind noch 2 Kurven zu fahren. Silber oder Bronze, was ist es für Susanne Kreer? Es ist die Silbermedaille Minimum.
Also, Susanne Kreer holt sich Silber, Jacqueline Pfeiffer Bronze. Die meisten kennen sie vielleicht noch als Jacqueline Lölling, da hat sie sich auch schon mal eine olympische Medaille geholt. Dazu landet Hanna Neise auf Rang 4. Starkes Ergebnis, 2, 3, 4 für die deutschen Frauen. Und die Bronzegewinnerin Jacqueline Pfeiffer, die war zufrieden, klar, Medaille ist Medaille, aber vielleicht wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Natürlich tut es ein bisschen weh, weil es, glaube ich, schon möglich gewesen wäre, wenn alles zusammengepasst hätte, aber hätte, hat es nur nicht. Da waren die anderen beiden besser und ja, ich bin froh über die Medaille auf jeden Fall.
Und sie kann ja noch eine dazu packen, denn es gibt ein olympisches Debüt zum ersten Mal im Programm dabei, Skeleton Mixed Team, und das steht dann auch direkt heute noch an, und da sind die deutschen Teams natürlich favorisiert nach diesem Medaillenregen jetzt im Eiskanal für das deutsche Skeleton Team. Der Olympiasieg ging übrigens an die Österreicherin Janine Flock, auch liebe Grüße nach Österreich, und wir bleiben ja auf Eis, aber wechseln zum Eishockey. Die Kanadierinnen, die waren einfach eine Nummer zu groß für die deutschen Eishockeyfrauen. Die haben die Sensation verpasst, denn das Team verlor im Olympia-Viertelfinale gegen die Favoritinnen aus Kanada. Seit 2014 waren die deutschen Frauen zum ersten Mal wieder beim Olympischen Turnier überhaupt dabei. Das ist schon das, worüber wir uns auf jeden Fall freuen können. Aber natürlich ist die Enttäuschung da, aus im Viertelfinale. Laura Kluge musste man aber nach der Niederlage nicht wieder aufbauen. Die weiß, was das Team gemeinsam geschafft hat.
Ich glaube, wir können auf unsere Leistung stolz sein. Wir haben es auch heute streckenweise gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht im Viertelfinale stehen. Dass uns da dann natürlich die Erfahrung und auch ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit fehlt, hat man dann auch gesehen. Aber ich glaube, daraus lernen wir und kommen stärker wieder zurück.
Großschanze, Skispringen, darüber wollen wir natürlich auch sprechen, und zwar unbedingt mit ihm hier.
Er hat es geschafft. Der Mythos der Vierschanzentournee ist besiegt. Sven Hammerwald gewinnt mit 1,5 Meter Vorsprung auch im Bischofshofen.
Sven Hammerwald ist wirklich bei mir. Und ich habe es genau gesehen, weil wir ja so kleine Videofenster auch bei unserem Podcast haben, damit wir uns sehen können. Denn ich bin ja hier sozusagen am Hauptstudio in Mainz. Du bist in Predazzo, Sven, und du konntest mitsprechen gerade.
Ich habe es auswendig gelernt. Nein, nein, habe es schon öfter gehört, und ich freue mich natürlich immer wieder, wenn es eingespielt wird, weil es für mich der größte Moment war in meiner sportlichen Karriere. Und den genieße ich und freue mich natürlich, dass auch du ihn genutzt hast.
Und wir freuen uns sehr, sehr, dass du unser Skisprung-Experte bist. Wie geht es dir denn bei diesen Olympischen Spielen? Da ist schon ein Gold im Sack fürs deutsche Skispringen.
Das war ja so irgendwo nicht im Raum gestanden. Wir wussten alle, dass auch Felix Hoffmann aus meiner Sicht ja gute Medaillenchancen hatte, was da am Montag um uns alle rumgeflogen ist. Also das ist dann echt schwer begreifbar und für uns alle. Also ich habe selbst Tom noch nie aufgeregt gesehen. Der ist auf seinem Stuhl in der Kabine hin und her während dem Springen. Das, sowas hat man noch nicht erlebt und ich weiß nicht, ob ich es nochmal erlebe, aber dieser Moment dann, wie auch Philipp Raimund da erstmals in so einer Situation, dass er als letzter oben saß im zweiten Durchgang, kein Weltcup gewonnen und meistert diese Situation bei den Olympischen Spielen. Und das hat uns alle irgendwie überrannt. Wir waren einfach nur, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Und das ist das, was mich aber auch weiter beruhigen wird, egal wie die Wettkämpfe weiter ausgehen. Ich möchte natürlich, dass da noch Medaillen dazukommen, aber selbst wenn keine dazukommen, ist es mir völlig egal, weil diesen Tag nimmt mir uns keiner mehr.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Stück Skisprunggeschichte, auch nicht nur deutsche, weil ja insgesamt der Blick auf das Podium ein durchaus skurriler war. Da hätte wahrscheinlich keiner drauf gewettet. Noch dazu standen ja auch 4 Menschen drauf und nicht nur 3. Was ich besonders schön fand, hat mich sehr gefreut, auch für Gregor de Schwanden, dass er da einfach ja sich die Bronzemedaille teilen konnte. Also das war ein ganz besonderer Moment. Und glaubst du, dass das eben genau diese olympischen Momente sind, diese Großereignismomente, einfach dann da sein und performen, wenn es drauf ankommt und eben auch den Moment nutzen, wenn die großen Favoriten auslassen?
Ich werde das Gefühl nicht los und es wird mir von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen, die ich dann als Experte oder passiv dabei bin, das ist mir so früher aktiv nie aufgefallen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass dadurch, dass alle drumherum wissen, wer die Favoriten sind. Die Favoriten natürlich sagen, okay, wir möchten keine Fehler machen, weil ich möchte ja denn, wenn ich denn schon Weltcup-Gesamtsieger bin in meiner Disziplin aktuell in der Saison, ja dann auch dafür belohnt werden mit olympischem Gold. Dieses Gefühl werde ich nicht los, dass drumherum von denen, die eigentlich niemand was erwartet, voll Risiko gehen. Weil sie wissen, okay, also Favoriten sind weg, ja, da bin ich nicht, mein Name fällt da nicht in dieser Gruppe. Was habe ich zu verlieren? Ob ich in den zweiten Durchgang komme oder ob ich eventuell dann vielleicht irgendwie eine Gunst der Stunde nutze, ja, wo keiner damit rechnet und ich in unserem Fall da vorbeifliege an allen, das ist schon bemerkenswert. So ist es mir damals nicht aufgefallen. Auch ich in meinen besten Zeiten habe nie irgendwie Gedanken verschwendet in Richtung Risiko oder mehr draufgehen oder sonst was, sondern da ging es nur darum, bleib bei dir, lass dich nicht ablenken, drumherum alles ausblenden, dann rufst du das ab, hab Spaß und dann geht's. Aber dieses bewusste da all in gehen, das ist schon bemerkenswert.
Ja, und das stimmt doch aber eigentlich auch total. Warum eben nicht? Denn es gibt keine Weltcup-Punkte, da wird nichts gesammelt, was man mitnimmt, sondern es ist nur dieser Tag, es ist dieser olympische Wettkampf. Ob du jetzt 15. wirst oder all in gehst und vielleicht wirklich eine Medaille mitnimmst, ist ja der ganz große Unterschied. Also ja, eigentlich Risiko, klar, why not?
Genau. Oder schön springst und Vierter wirst. Also ja. Das ist dann auch egal. Und das ist schon so ein bisschen, was man so als Außenstehender jetzt mittlerweile auch ich dann irgendwo auch mitbekommt, dass natürlich in jeder Sportart die Konkurrenz mehr zusammenwächst. Das ist auch offensichtlich. Aber auch im Alpin mit Odermatt. Ja? Also das ist ja dann irgendwo auch, du merkst, dass er jetzt mittlerweile anfängt, mit Messer zwischen den Zähnen zu fahren, weil er ja weiß, dass er ja eigentlich im Vorfeld alles im Griff gehabt hat. Und jetzt gibt es Sportler, die schon auch im Weltcup-Geschehen mit dabei waren, aber irgendwie eher einen lockeren Eindruck machen und deswegen einfach ein bisschen minimal besser performen und das dann der Ausschlag ist für Gold, Silber und Bronze. Und das ist bei uns jetzt auch mit der Geschichte mit de Schwanden, fand ich sensationell, dass der sich ja eigentlich überhaupt nicht mit dem Podium beschäftigt hat.
Hatte nicht immer Klamotten dabei.
Sein Ski irgendwo, den er einem zu Hause gelassen hat, den er ja nie gesprungen ist, Und Klamotten eh nicht mit dabei. Und das sind die Geschichten, wo es am Ende dann einfach meistens dann auch bei Olympischen Spielen oder vielleicht auch bei Weltmeisterschaften, aber ich glaube mehr bei Olympischen Spielen, weil da immer noch mehr Fokus drauf ist, alle Jahre. Du siehst auch hier vom Publikum, das ist irgendwie breit gefächert, mehr besteht aus Familien und Bekannten, Verwandten, Freunde, die man eine Möglichkeit haben, irgendwie mit dabei zu sein und den Moment dann auch mitzuerleben. Das ist einfach toll.
Ja, und du hast ja gerade auch schon den Vergleich zu anderen Sportarten gezogen. Das stimmt, Marco Odermatt, alle hätten gedacht, jo, Gold geht nur über ihn. Aber nein, er hat noch, immer noch gar kein Gold. Auch nach dem Samstag jetzt wieder nicht. Und es passt auch ein bisschen zum Eiskunstlauf, Sven. Hast du ja auch mitbekommen.
Habe ich gestern auch gesehen.
Ilja Malinin, der super Favorit. Und der Kasache geht aufs Eis und weiß, eigentlich geht alles nur über den US-Amerikaner, über Ilja Malinin. Und nein. Der patzt und zack, profitiert am Ende jemand anders, dem man es natürlich auch gönnt, auch wenn das wirklich ein Drama war. Aber lass uns beim Skispringen bleiben. Da gab es natürlich jetzt eben den Wettbewerb von der Großschanze und natürlich gab es wahrscheinlich viele, die gehofft haben nach dem Gold von Raimund, dass jetzt nochmal so ein Knoten geplatzt ist und jetzt alles easy wie von selbst läuft. Aber die Medaillen waren von der Großschanze weder für Philipp Raimund noch für Felix Hoffmann in greifbarer Nähe, oder?
Es war theoretisch, wenn du die Sprünge von Philipp Raimund speziell auf der Großschanze im Training siehst, war der vollkommen mit dabei. Mhm. Natürlich hat ein Hörl ein bisschen aufgeblitzt, wobei da es mir dann auch wieder recht gegeben hat, dass er schon Hörl im Training meistens noch so eine gewisse Lockerheit angeht, deswegen auch gut performt und sein Motto, Sarg oder Sieg, ihm immer im Weg liegt im Wettkampf.
Sarg oder Sieg.
Das ist so, ja. Und dann, deswegen gibt es da keine Mitte bei ihm. Da macht er sich viele, aus meiner Sicht, Wettkämpfe kaputt, auch den heutigen. Und deswegen, also es war natürlich Gold, habe ich gar nicht mit spekuliert, auch nicht auf der Kleinen, sondern auch bei Großereignissen kannst du eigentlich froh sein, dass der Rucksack von der Anreise auf der Rückreise dann einfach schwerer ist, ja, dass da irgendwas
egal mit welcher
ist.
Medaille,
es ist völlig egal, weil da so viele Sachen noch eine Rolle spielen, die du nicht im Griff hast. Und jetzt halt für die Großschanze noch zurückzukommen, im Training gut performt und dann ging es eigentlich eher schon los mit der Wettersituation heute, mit dem Regen. Da hat sich dann auch Profil der Schanze ist ja dann irgendwie auch ein bisschen einzigartig, haben wir ja so nie im Programm. Mit dem flachen Anlauf und dem Regen in der Eisspur hat sich dann so ein bisschen was rauskristallisiert, dass man dann irgendwie auch aus deutscher Sicht Material wechseln musste. Ansonsten wäre das eigentlich nicht gegangen. Und da ging es, glaube ich, so ein bisschen der Kreislauf los, dass man sich so von dem Befreiten, von dem Unbeschwerten einfach so ein bisschen lösen musste, weil dann wieder Arbeit anstand. Und das, glaube ich, war so ein bisschen die Krux an allem, dass im Nachhinein dann Philipp Raimund nicht den Ski nimmt, im Probedurchgang heute, der eigentlich mit dem Trainer besprochen war und dass der Trainer aber nicht wusste, dass er den anderen nimmt. Das ist dann auch wieder so eine typische Philipp Raimund-Geschichte, wo wir dann für uns selber wieder die Geschichten bekommen. Ich als Trainer wäre ausgeflippt.
Ich weiß, du hast im linearen TV, im Oldschool-linearen TV hast du gesagt, wenn ich sein Trainer gewesen wäre, ich hätte ihn nach Hause schwimmen lassen.
Ja, oder zumindest ins Hotel. Nach Hause wäre ein bisschen weit. Wir brauchen Philipp ja dann irgendwo auch noch am Montag dann für den Superteam. Aber das sind halt die Dinge, wo ich dann merke, dass ich dann irgendwo wirklich dann auch der falsche Mann für Trainer wäre, weil natürlich heute auch ein bisschen mehr erklärt wird, ein bisschen mehr dann auch miteinander diskutiert wird und die ein oder andere Erfahrung, die man ja als Trainer hat, nicht wirklich so als Erfahrung gesehen wird, sondern der Aktive heute im Hier und Jetzt steht. Und das, was er spürt, ist richtig. So, und da würde ich dann, wenn ich Trainer wäre, öfter an meine Grenzen kommen. Das wird sicherlich Stefan Hongacher auch, aber er hat ein bisschen eine andere Art. Und ich schätze, dass es heute sicherlich noch ein engeres und tieferes Gespräch geben wird oder das geben wird. Aber klar, das sind dann so ein bisschen die Dinge, wenn du das Momentum hast von der Kleinschanze, das dann irgendwie so dann nicht zu verspielen, ist vielleicht falsch, aber dem Ganzen eine falsche Richtung geben, ja, wo du selber wieder anfangen musst, den Weg wieder zu ändern und zurückzurudern. Das ist ein bisschen im Nachgang schade, aber für uns, die Geschichte als solches, war natürlich wieder typisch.
Aber du bist ja zum Glück eben kein Trainer, sondern unser Experte. Das finden wir super und
Philipp Raimund auch.
Wahrscheinlich Philipp Raimund auch. Ja. Und du hast es ja schon gesagt, es wird wahrscheinlich noch eine Aussprache geben mit dem Team zwischen Philipp Raimund und Stefan Hongacher, was da los war mit dem Ski, warum Philipp halt den genommen hat, warum er es auch gefühlt hat, wer weiß, vielleicht muss man da einfach nochmal drüber reden. Am Ende ist er trotzdem bester Deutscher auf Rang 9 und wenn man auf die gesamte Saison blickt, glaubst du, kann man damit zufrieden sein? Das Gold ist natürlich die große Sensation, aber das hat man im Sack. Jetzt dieser 9. Platz, für dich solide?
Ja, mit den Voraussetzungen, wie es dann angefangen hat, eigentlich vielleicht eher nicht. Die Sprünge an sich waren dann eben auch nicht die, die Philipp Reimann abrufen kann. Und das sind die Kleinigkeiten, die man dann vielleicht nicht so wirklich oder auf der Erfolgs- oder Medaillenwelle oder auf der Goldwelle, würde ich jetzt einfach auch mal aus Philipp Reimanns Sicht dann auch sagen, dass man da vielleicht solche kleinen Dinge vielleicht so übersieht, die am Ende dann aber auch viel ausmachen. Ne? Also nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass Philipp Reimann die Möglichkeit gehabt hätte, eine Medaille abzugreifen. Nur kam das ein oder andere dann auch aus Philipp Reimanns Sicht dann irgendwo ein bisschen in die Quere, teils selbstverschuldet und teils dann eben auch nicht diesen Lauf gehabt auf der Kleinschanze. Und dann ist es am Ende so, dass du dann dich mit einem 9. Platz zufrieden geben musst. Zufrieden selbst hat er im Interview bei uns gesagt, war er selber nicht. Und da fängt es ja dann schon an. Und ich bin jetzt aber auch gespannt in Richtung dann auch dem Superteam, was er uns dann zeigt, wie er es wieder gut macht. Weil ich glaube, dass, wenn er in den Spiegel guckt, ihn selber wurmt.
Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und es gibt ja, wie gesagt, auch noch diese Chance mit dem Superteam. Lass uns auch kurz auf diesen Olympiasieger blicken, der, wenn man die letzten Skisprungmonate sieht, eigentlich ja auch ein sehr verdienter Olympiasieger ist. Domen Preutz ist so krass, macht er seinem Namen alle Ehre, Dominator dieser Domen. Das ist das, was alle erwartet haben und man hat es ihm auch angesehen. Er hat sich gefreut, aber slowenisch Domen Preutz-like dezent, weil er das von sich selbst natürlich auch erwartet hat, oder? Domen Preutz, verdienter Olympiasieger, Fragezeichen?
Absolut. Also auf der Kleinschanze war für mich kein Thema, das ist klar, weil aus den Beinen kommt jetzt nicht wirklich so viel. Was ihn ausmacht, ist das Fliegerische, das Feinfühlige, das Technische. Er hat natürlich jetzt auch profitiert so ein bisschen von dem Thema, was aktuell so nicht verboten ist, was ich auch oft thematisiert habe, auch während der Tournee schon mit seinen, in Anführungszeichen, lockerer gebundenen Schuhen, gibt es sich in der Luft eher so einen Vorteil, weil es den Anzug ein bisschen vom Flächenverhältnis so verschiebt, dass er aktiver fliegen kann. Aber das könnte eigentlich jeder Springer nachmachen. Nur sag mal einem Springer heute, der seine Schuhe immer schön festbindet, dass er die Gewissheit hat, dass die Schuhe und die Ski auch dranbleiben, bind man deine Schuhe ein bisschen lockerer, dann geht's besser. Das geht so nicht. Das macht er aber schon von klein auf, seit 2016, wo Preutz in den Weltcup reinkam, kam der schon an wie so ein Helikopterrotor und alles Mögliche. Hab ihm auch schon mal gesagt, es wird langsam Zeit, wenn es zum Skifliegen geht, spätestens, dass du mal deine Schuhe bindest. Hat er gesagt, habe ich noch nie gemacht. Ich bind die schon immer wie Sneaker. Also der ist das von Grund auf gewohnt. Aber, weil ich jetzt wieder zurückkomme, nach seinem Sieg auf der Großschanze mit der Goldmedaille um den Hals, hast du ihm eine Erleichterung angesehen, weil er gemerkt hat selber, dass das nicht mehr so von alleine fliegt, dass ein Japaner mit Renny Kaido um die Ecke kommt, der ihm erstmal im ersten Durchgang zeigt, wo die Sonne scheint. So, und da das mit der Favoritenrolle, mit dem eigentlich, wo er auch selber weiß, wenn ich gewinne, gewinne ich ja nicht nur mit einem Punkt oder mit guten Haltungsnoten. Ich habe meistens 10 Punkte Vorsprung, 20 Meter Vorsprung. Und das ist nicht so einfach. Und diese Erleichterung habe ich ihm heute angemerkt, dass Preutz bleibt und da hier nicht eskaliert und hier das Stadion auseinandernimmt. Das war mir von vornherein klar. Ne? Das wäre sehr untypisch. Aber die Erleichterung war sehr sichtbar.
Aber wir haben es ja bei Stefan Horngacher gesehen, der sonst auch immer eher zurückhaltend ist in seiner Freude. Man kann da auch plötzlich, wie du es so schön sagst, eskalieren, explodieren. War jetzt bei Domen Preutz nicht so, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja noch. Für ihn auf jeden Fall eine herausragende Saison, herausragende Monate und ihr habt es ja auch angesprochen in der Sendung, Lea und du, er hat damit einen Meilenstein erreicht, den nicht viele Skispringer erreicht haben. Die Skisprunglegende, die finnische Matti Nykynen, der hat das auch geschafft, eben alle diese großen Titel, vor allem in so kurzer Zeit, abzuräumen. Vierschanzentourneesieger, Skiflug, Weltmeister ist er sowieso, Olympiasieger, auch eben in einer Einzelmedaille. Also das ist schon krass, was sich der Domen Preutz da für ein kleines Denkmal mittlerweile gezimmert hat. Lass uns aber noch auf die anderen Deutschen auch schauen. Das deutsche Skispringen insgesamt, jetzt bei den Männern. Wo steht das für dich?
Ja, ich bin ein bisschen, also ja, enttäuscht ist jetzt auch ein bisschen zu extrem gesprochen von Felix Hoffmann. Ich sehe das, aber ich sehe dann irgendwo dann auch den Unterschied vom Charakter, vom Typus her, wo ich mich jetzt erinnere an die Tournee in Oberstdorf, wo er eigentlich auch mit einer guten Form reinkam. Und wenn er an unserem Mikro unten stand, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich stelle ihm lieber keine Frage, er möchte weg. Also ihm ist das alles so ein bisschen drumherum zu viel. Es ist ein bisschen einfacher gestrickt, er möchte einfach nur Skispringen, am besten vielleicht ohne Zuschauer, das ist natürlich nicht in unserem Sinne, aber einfach mal den Typ zu beschreiben, im Gegensatz zu Philipp Reimert. Und das ist jetzt einfach von außen gesehen irgendwie so ein eher schon auch ein Thema für den Kopf, dass es da Schwierigkeiten gibt für ihn, einfach locker zu bleiben, wo er einfach dann irgendwo auch seine Dinge, die er ganz spielerisch und offen abrufen kann, einfach abzurufen. Das ist zu viel und der ist zu weit weg. Pius ist unser Arbeiter, das ist aber auch so, der ist so tief im Arbeiten drin, dass er dieses Feinfühlige einfach nicht mehr spürt, worum es am Ende dann auch bei der Schanze jetzt hier in Predazzo geht. Und Wellinger ist der Einzige, wo ich sage, der bleibt bei sich, der ist egal, ob Olympia oder sonst was, der will wieder dahin, wo er war, hat noch ein paar Schwierigkeiten, aber seine Basis ist jetzt mittlerweile schon Platz 10 bis Platz 15. Und dementsprechend kann auch er extrem viel wert sein, speziell dann auch für den Montag Superteam. Also ich würde ihn aufstellen. Alles andere, du weißt nicht, wie Felix Hoffmann das jetzt irgendwie bis Montag hinkriegt, dass er oben einfach mal neutral ist, dass er gefühlt sich so einstellt, als ob hier kein Zuschauer wäre und er mal ein Training springt, weil dann wäre er überragend. Und auch dann wäre natürlich die Medaille für und den Superteam-Wettkampf schon auch in der Nähe.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Andi Wellinger irgendwie bei sich wirkt, ne, und da Stück für Stück sein Ding macht, wie du immer so schön sagst. Ne, er ist sowieso schon Olympiasieger und hat ja schon so viel erreicht und ist jetzt einfach wieder Stück für Stück dabei, sich vielleicht auch ein Stück weit zurückzuarbeiten. Wir sind gespannt, ob er im Superteam zum Einsatz kommen wird. Pius Paschke hast du angesprochen, der hat sich schon mehr vorgestellt. Wir haben ihn ziemlich enttäuscht am Mikrofon gehabt.
Ja, durchwachsen. Wie gesagt, das sind dann halt so die kleinen Sachen, an denen man sich erfreuen muss, dass man es dann halt irgendwo mit einer Idee wieder halbwegs hinbringt und zumindest halt nicht 117 springt, so wie in alle Trainingsspringen, sondern halt 127. Dann, wie gesagt, sind es die kleinen Schritte, die das ist auch manchmal Genugtuung, aber das Ausgangsniveau, wie gesagt, war halt zu schlecht.
Ja, da ist halt nicht so richtig mehr drin gewesen für Pius. Das ist halt so. Der Bundestrainer Stefan Horngacher noch hat trotzdem ein olympisches Gold, hast du ja auch gesagt, Sven, nach diesen Spielen, das ist natürlich das, was zählt. Trotzdem, was glaubst du ganz kurz noch, welche Aufgaben hat denn der Neue, der auf den Olympiasiegermacher-Trainer Stefan Horngacher folgt?
Also der hat zumindest schon mal den Vorteil, das hat man ja dann auch wieder gesehen mit der Disqualifikation von Jovinic, dass die Kontrolleure hinten dran sind. Und der Vorteil des neuen anstehenden Bundestrainers ist, dass er sich auf ein gewisses Reglement einstellen kann und du damit auch die Möglichkeit hast, mal einen Weg anzugehen. Bisher war es so, dass du natürlich im Sommer immer gehört hast, was denn hier alles durchgezogen wird. Und spätestens nach den ersten 6 Wochen Weltcups hast du gemerkt, die Anzüge verändern sich wieder, das wird wieder lockerer gelassen, aus irgendwelchen Gründen nicht nachvollziehbar, sowas immer. Und dann musstest du eigentlich schon wieder eine neue Technik springen mit den neuen Anzügen. So, und das ist jetzt nicht. Und wer es wird, ich bin gespannt. Ich beschäftige mich jetzt aktuell, jetzt werden den Olympischen Spielen erstmal nicht damit, weil mir Olympia dann mehr wert ist aktuell. Aber der Vorteil des neuen Bundestrainers ist, dass der Weg klarer wird. Und dann ist es natürlich wichtig, für sich selber die Wege zu finden. Nachwuchs natürlich auch wichtiger, dass die auch auf dem klaren Weg der Philosophie des Reglements sich ja auch in jüngeren Jahren schon auf das einstellen können. Ähnlich, ich vergleiche das immer mit Fußball, Barcelona. Die Jugendmannschaften spielen das gleiche System wie die Champions League Mannschaft. Also, dass auch die Jungen dann nicht wieder sich umorientieren müssen oder neu lernen. Was ist denn jetzt hier los? Bisher war es ja ganz anders. So, und das ist das Wichtige. Und es gab es bisher nicht. Es war alles wild. Es war alles irgendwie so, haben sie angefangen, geendet. Oder andersrum, wie willst du da trainieren? Es geht ja um Wissenschaft, es geht dann auch Windkanal und alles so Daten, die du sammelst, die kannst du eigentlich gefühlt nach jeder Hälfte der Saison in die Tonne kloppen, weil es wieder neue Sachen gibt. Und das ist der Vorteil und dementsprechend auch für alle Nationen ein besseres Arbeiten.
Du, ich finde es auch total richtig und nachvollziehbar, dass du dich gerade gar nicht damit beschäftigst, wer kommt eigentlich nach Stefan Horngacher, weil gerade ist Olympia, darauf wollen wir uns ja auch konzentrieren. Er wird nach den Olympischen Spielen seine Karriere als Bundestrainer bei der deutschen Mannschaft beenden. Wir sind trotzdem gespannt natürlich, wer dann da folgt. Die Saison geht ja auch noch ein Stück, aber Sven, lass uns auch noch auf das gucken, was ansteht. Großschanze Frauen, was ist denn da drin? Selina Freitag war schon sehr enttäuscht, zuletzt. Geht für die was? Und wenn ja, was?
Das ist eine gute Frage. Ich merke den Mädels an, dass sie nicht ganz so frei sind, wie sie eigentlich waren. Hat natürlich auch mit Erwartungen zu tun, die sie selber irgendwo vorher geschürt haben, was ja positiv war. Speziell Selina merkt man, dass dieses einfach Springen und wieder Protest, ach, ich freue mich, einfach nicht funktioniert und dann fängst du an zu arbeiten, dann fängst du an, dein Fluss zu verlassen, dann fängst du an, irgendwie was Neues finden zu wollen auf einer Schanze, die natürlich auch aus dem Sommer her blöde Erinnerungen haben und das sind alles so komische Sachen, die auf die Frauen zukommen, sind ja auch relativ schnell in der Anlaufgeschwindigkeit mit 98 km/h, also das schürt jetzt alles oder das spielt alles nicht so wirklich in die Kiste des Vertrauens ein. Und aber nichtsdestotrotz habe ich die Hoffnung und da ist mit Heinz Kutti natürlich der richtige Trainer da. Sie machen ihre Hausaufgaben, sie wissen ihre Vorbereitung, sie wissen ihre Krafttests, sie sind alle gut drauf. Einzige, was gerade nicht mitspielt, ist der Kopf. Und den musst du irgendwie so neutralisieren, dass du dir einbildest, es ist nicht Olympia, sondern wir fahren jetzt mal raus an die Schanze und gucken mal, was wird. Und dann ist es wieder möglich. Das Podest ist für Selina möglich, auch auf der Schanze, die so schwierig ist, auch für Agnes Reich.
Ja, das glaube ich auch. Agnes Reisch, Selina Freitag, da sind auf jeden Fall zwei dabei, die immer die Möglichkeit haben, ganz vorne mitzuspielen. Vielleicht ja auch nochmal auf der Großschanze, dann im Val di Fiemme. Wir sind gespannt, Sven. Freuen uns auf die Wettkämpfe, die noch anstehen für das Skispringen bei diesen Olympischen Spielen. Außerdem freuen wir uns noch auf den Riesenslalom, denn Emma Eicher, die tritt auch im Riesenslalom an, die macht einfach alles. Nach dem so kleinen Dämpfer beim Super-G will sie auch diesmal wieder angreifen im Riesenslalom. Vielleicht holt sie sich ja die dritte Medaille, wer weiß. Emma Eicher auf jeden Fall eine ganz schillernde Person, silbern schillernde Person bisher bei diesen Spielen. Wir haben noch die Ski-Freestyle-Synchron-Buckelpiste der Männer, die ansteht. Biathlon-Verfolgungsrennen der Männer und auch der Frauen. Das wird also auch ein Biathlon-Tag. Dann die Skeleton- Entscheidung zum ersten Mal olympisch, das Mixed-Team. Wenn es da keine deutsche Medaille gibt, dann weiß ich auch nicht. Dann mache ich diesen Podcast nie wieder. Das
und ich
schwöre
nach Hause.
Ich. Und du schwimmst nach Hause.
Ich schwimme nach Hause.
Genau, und die deutschen Männer auf dem Eis rund um Leon Dreiseitel sind auch noch dran. Also die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA. Ein schöner Olympiasonntag und Sven, ich finde, den sollten alle genießen. Wir beide auch. Danke, dass du da warst. Wir sehen
Dankeschön.
Uns und hören uns auf jeden Fall. Und euch noch einen wunderbaren Tag hier, Sportschau Olympia Podcast. Wieder reinhören, klicken, liken, teilen, alles, was ihr mögt.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Stefanie Müller-Spierer.